Das Thema heute Abend, das Geheimnis des Felsens auf dem Berg Zion, endlich enthüllt. Hier sehen Sie etwas von den Ostabhängen des Tempelberges, der in der Bibel auch Berg Zion oder Berg Moria genannt wird. Ich möchte Ihnen ganz kurz erklären, wie die Bibel den Berg Zion sieht. Für Schweizer ist der Ausdruck Berg vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Er ist nämlich nur 743,7 Meter über Meer. Das ist für uns hier ein Hügel. Und dennoch, nach der Bibel, ist das der wichtigste Ort der Welt. Die Bibel sieht es nämlich so. Aus den unermesslichen Weiten des Weltalls hat der Ewige einen kleinen blauen Planeten erwählt, um auf ihm die Heilsgeschichte stattfinden zu lassen. Und aus diesem kleinen Planeten wiederum hat der Ewige ein kleines Land speziell ausgewählt. Das Land Israel am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und wiederum aus diesem kleinen Land ist eine Stadt besonders erwählt worden. Jerusalem, Zion. In den Psalmen heißt es, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Tore Jakobs. Warum hat dieser Berg eine solche Bedeutung? Wir würden sagen, die Jungfrau, die eigene Nordwand oder das Matterhorn, die müssten diesen Stellenwert haben. Und dennoch, sie fallen völlig ab gegen diesen kleinen Hügel hier im Nahen Osten. Hier stand während etwa 1000 Jahren der jüdische Tempel. Hier war das Zentrum des alttestamentlich-jüdischen Glaubens. Die Geschichte begann vor 3000 Jahren. David eroberte die kleine jebusitische Enklave Jerusalem am Südabhang des Berges Zion. Er machte aus diesem Städtchen sogleich die Hauptstadt des Reiches Israel. Darum feiert man heute 3000 Jahre Jerusalem, jüdische Hauptstadt. Sein Sohn Salomo baute die Stadt weiter aus bis nach Norden, auf die Bergspitze. Er baute hier oben den ersten Tempel, den salomonischen, sprichwörtlich herrlichen Tempel. Nach dem Gesetz Mose sollte dieser Berg ein ganz besonderer Berg sein, der auserwählte Berg für den Tempel und die Opfer. Ohne Alternative. Ein Ort der Anbetung als Zeugnis unter den Völkern, dass es nur einen wahren Gott gibt. Aber Sie wissen es, dass Salomo am Ende seines Lebens sich von dem einen wahren Gott abgewandt hat. Und das Volk Israel im Allgemeinen auch. Viele Propheten standen auf in der Folgezeit und riefen das Volk Israel auf zur Umkehr zu dem Gott der Bibel, zum Schöpfergott. Und sie sagten auch voraus, dass es zu einer nationalen Katastrophe kommen würde, wenn dieser Ruf zur Umkehr ungehört verschallt. So kam es denn auch, genau wie die Propheten es vorausgesagt hatten. In den Jahren 605 bis 586 vor Christus zerstörte die babylonische Armee unter Nebukadnezar den Judenstaat, die Hauptstadt Jerusalem, und der herrliche salomonische Tempel wurde in Staub und Asche gelegt. Ein Volk, das dem einen wahren Gott den Rücken gekehrt hatte, sollte auch nicht mehr das Zeugnis des einen wahren Gottes besitzen. Das jüdische Volk wurde weggeführt nach Babylon, hier der Südpalast von Nebukadnezar in Babylon. Doch der Prophet Jeremia sagte, die Zeit Babels sollte nur 70 Jahre dauern. Und tatsächlich, im Jahr 538 war es Schluss. Die Zeit des babylonischen Weltreiches von 608 bis 538 ist zu einem Ende gekommen. Die Perser und Meder haben Babylonien erobert und der persische König Kores gab den Juden die Erlaubnis, aus der Gefangenschaft zurückzukehren nach Zion, um dort an der exakt gleichen Stelle den Tempel wieder aufzubauen. Im Buch Esra wird sogar betont, im aramäischen Text, auf der Spur des Ursprünglichen, also auf den Überresten, den Mauerresten des ersten Tempels, da wurde der zweite aufgebaut. Keine Elle verschoben gegenüber dem früheren, nämlich wieder auf dem 500 Ellen Quadrat des einstigen salomonischen Tempels oder Tempelplatzes. Später, in der Zeit von Herodes, wurde der Tempel massiv ausgebaut. Herodes gab dem jüdischen Volk, um sich bei ihm beliebt zu machen, unermessliche Reichtümer, um dieses Projekt zustande zu bringen. Durch künstliches Aufschütten im Norden, das Bezetertal wurde aufgefüllt, konnte die Plattform massiv erweitert werden, sodass schließlich ein doppelt so großer Tempelplatz dastand als damals beim Salomonischen. Mit 144.000 Quadratmetern Fläche wurde dies das größte Heiligtum der alten Welt. In dieser Zeit trat Jesus von Nazareth auf. Er war der Messias, denn in seinem Leben hat er über 300 Prophezeiungen im Alten Testament auf den verheißenen Erlöser erfüllt. Und trotzdem, im Jahr 32 stand er in der königlichen Säulenhalle am Südende des Tempelplatzes vor dem Synedrium, dem obersten Gerichtshof Israels. Unter der Führung von Kaiaphas, dem Hohepriester, wurde Jesus Christus zum Tod verurteilt. Das geschah im Tempelareal. Und die Römer haben dann die Kreuzigung ausgeführt, außerhalb des Gennad-Tores, außerhalb des Gartentores, auf dem Felsen Golgatha, in einem ausgedienten Steinbruch. Die Propheten hatten auch das im Alten Testament vorausgesagt. Und sie haben vorausgesagt, dass nach dieser Katastrophe, der Verwerfung des Messias, Jerusalem wieder neu zerstört werden solle. Und auch der zweite Tempel. Und tatsächlich im Jahr 70 kamen die Römer und verwüsteten in einem unglaublich brutalen Krieg Jerusalem und den zweiten Tempel. Der Judenstaat nahm hier sein Ende. Moses sagte schon um 1500 vor Christus voraus, was geschehen würde bei der Verwerfung des Messias. In Levitikus 26, Vers 31 lesen wir: Ich lege eure Städte in Schutt und Asche und zerstöre euer Heiligtum. Eure Opfer werde ich nicht mehr annehmen. Euer Land werde ich so verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen werden. Euch werde ich in alle Welt zerstreuen. Ich werde euch mit dem Schwert verfolgen. Euer Land wird zur Wüste werden und eure Städte zu Trümmerhaufen. Jeder Punkt hat sich in einem Jahrhunderte dauernden Prozess ab dem Jahr 70 erfüllt. Wortwörtlich. Es war ein langer Prozess von vielen Jahrhunderten. Da sank das Land Israel zu einer unansehnlichen Wüste ab. Die Römer selber hatten über 1000 Städte und Festungen in Israel zerstört. Das jüdische Volk wurde in einem langen, langen Prozess in alle 5 Kontinente zerstreut und dauernd verfolgt bis ins 20. Jahrhundert. 13 Millionen Tote sind das Ergebnis davon. Und nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern durch alle Jahrhunderte hindurch waren sie vom Schwert verfolgt. Hosea, der Prophet, hatte im 8. Jahrhundert vor Christus schon diese lange Zeit der Staatenlosigkeit vorhergesehen. In Hosea 3, Abvers 4 heißt es: So wird es dem Volk Israel ergehen. Sie werden lange Zeit keinen König, keine Fürsten und auch keine Opfer mehr haben. Zuletzt werden sie aber umkehren und sich dem Ewigen, ihrem Gott, zuwenden und auch David, ihrem König. In der Endzeit werden sie sich mit Ehrfurcht dem Ewigen zuwenden und ihre Erwartung auf seine Güte richten. Sie sehen hier die 2000 Jahre Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes umschrieben mit: Lange Zeit keinen König, keine Fürsten und auch keine Opfer. Und wirklich seit dem Jahr 70 nach Christus bis heute hat das jüdische Volk den Tempel nicht mehr aufbauen können und hatte die Opfer nicht mehr. Sie sehen aber, das soll nur lange Zeit, aber nicht ewig dauern. Es soll in der Endzeit eine Wende kommen. Die Endzeit in der Bibel ist die Zeit, wenn einmal das jüdische Volk aus seiner weltweiten Zerstreuung wieder in das Land der Väter zurückkehren soll. 2000 Jahre Sehnsucht nach Zion. Einmal wieder zurückzukehren an die Stätte des einstigen Tempels, an die Stätte der Anbetung, an die Stätte des Zeugnisses für den einen Gott der Bibel. Amos hatte schon viele Jahrhunderte vor Christus vorausgesagt, hier die letzten 2 Verse seines Buches: Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen. und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das waren Verse, die 2000 Jahre in der Zerstreuung dem jüdischen Volk Zuversicht und Ausblick gegeben haben, selbst in den dunkelsten Stunden der Verfolgung. Und schließlich wurde es Realität. 1882 fand die erste Einwanderungswelle, Aliyah auf Hebräisch genannt, statt. Aus Russland, damals wegen der Verfolgung unter den letzten Zaren. Erste Siedler kehrten nach Palästina zurück. Doch, sagte man, vielerorts im Westen, die sind ja verrückt. Palästina ist ein muslimisches Land, gehört zum Osmanischen Reich der Türken. Die werden ihnen nie die Erlaubnis geben, da einmal einen Staat zu gründen. Nun, dann kam der Erste Weltkrieg. Und während des Ersten Weltkrieges stellten sich die Türken, die Osmanen, auf die Seite von Deutschland. Deswegen kamen die Engländer und Franzosen und schlugen das Osmanische Reich zusammen. Palästina wurde britisches Protektorat. Und noch während des Krieges gaben die Engländer die Balfour-Erklärung heraus und sagten, wir werden alles in unseren Kräften Stehende tun, um in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte zu schaffen. Doch nach dem Krieg gab es ganz massiven muslimischen Widerstand gegen diese Ziele. Das führte dazu, dass die Briten sich schließlich feige aus ihrem Protektorat, aus ihrem Mandat Palästina zurückzogen. Und da kam der Zweite Weltkrieg mit 6,5 Millionen Juden, die vernichtet wurden. Diese schreckliche Katastrophe, diese Shoah, wie man sie auf Hebräisch nennt, hat dann nach dem Krieg in der Mehrheit der Völker dieser Welt für kurze Zeit Mitleid geweckt mit dem jüdischen Volk. Sodass 1947 im November bei der Abstimmung der UNO eine Mehrheit für die Schaffung eines Judenstaates in Palästina sich einsetzte. Trotz ganz massiven Drohungen von islamischer Seite hier. Aber Sie sehen, dass also in dieser Wende des Schicksals des jüdischen Volkes die zwei schrecklichsten Kriege der Weltgeschichte Schlüsselrollen gespielt haben. Hesekiel prophezeite im 6. Jahrhundert vor Christus, Kapitel 36, Vers 24 und 28, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Das ist Prophetie im Klartext. Aber es brauchte lange Zeit, 2600 Jahre nach Hesekiel, bis das Wirklichkeit werden konnte. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Das Unmögliche wurde möglich, aber es brauchte zwei Weltkriege, die die Welt erschüttert haben in ihren Fundamenten. Aber Zion gehörte damals nicht zum Staatsgebiet Israels. Die UNO hatte das bewusst ausgeklammert. Aber was ist ein Zionismus ohne Zion? Und die Propheten haben vorausgesagt, dass das jüdische Volk nicht nur ins Land der Väter zurückkehren würde, aus aller Welt herkommend, sondern dass sie nach Zion zurückkehren würden. Und niemand wusste, wie sollte sich das einmal realisieren. Jeremia 31, Verse 10 und 12, um 600 vor Christus vorausgesagt, ihr Völker, hört, was der Ewige euch sagt, macht es auf den fernsten Inseln bekannt. Ich habe Israel zerstreut. Ich werde es auch wieder sammeln. Sie werden zum Berg Zion kommen und Jubellieder anstimmen. So deutlich der Bibeltext. Aber niemand konnte ab 1948 und in den folgenden Jahren sagen, wie soll das jemals in Erfüllung gehen. Jerusalem war eine geteilte Stadt mit einer Mauer wie Berlin. Keinem Juden war es erlaubt, auch nur besuchsweise zur Klagemauer am Berg Zion zu gehen, um zu beten. Harte Fakten. 1967 wurde Israel von vielen muslimischen Nachbarländern in der Existenz grundsätzlich bedroht. Man verkündigte über die Massenmedien, jetzt wird ein Blutbad sondergleichen kommen. Wir werden den Judenstaat vollständig ausrotten und vernichten. Das führte zum Sechstagekrieg. Israel war gezwungen, den Erstschlag zu tun, in einem Dreifrontenkrieg. Im Westen dachten viele, jetzt ist der Untergang gekommen. Doch in den ersten Stunden des Krieges war die Luftwaffe von Syrien und Ägypten weitgehend am Boden vernichtet. Das wusste man aber nicht im Westen, lange noch nicht. Es war ein Krieg, wo wirklich alle Welt den Atem anhielt und man spürte, selbst als Atheist und als Agnostiker, dass es hier nicht mehr mit normalen Dingen zu und her geht. Am dritten Tag, am Mittwoch, in einer sagenhaften Aktion von Fallschirmspringern, wurde Ostjerusalem mit dem Tempelberg erobert. Das sind Fallschirmspringer, die hinaufgehen nach Zion, auf den Platz des einstigen jüdischen Tempels, hier auf Zion. Nach 2000 Jahren wieder in jüdischer Hand. Bei diesem Bild denke ich so gerne an Psalm 126, einen prophetischen Psalm, der in prophetische Vergangenheit spricht, ein Stufenlied. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Da ward unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Und da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Zurück an der Mauer, an der Klagemauer, die ein Überrest ist der einstigen äußeren Stützmauer des Tempels im Westen. Nach 6 Tagen war Ruhe, ausgerechnet am Schabbat. Eine Nation hat er überlebt. Hier eine Parade am Himmel nach dem 6-Tage-Krieg. Der Davidsstern, der Hinweis auf den kommenden Messias, der einmal Jerusalem wirklich vollständig erlösen wird. Nun, wir verstehen, dass ab 1967 in immer mehr jüdischen Herzen eine ungeahnte Sehnsucht nach Zion und dem dritten Tempel wach wurde. Das ist Rabbi Ariel Yisrael. Er war einer der Fallschirmspringer, die den Tempelberg erobert hatten. 1988 hat er das Mechon HaMikdash, das Tempelinstitut, gegründet. Hier werden fixfertige Tempelgeräte hergestellt für den dritten Tempel, für den Gebrauch bei der Wiedereinführung der Opfer. Hier sind wir in der Atarale Yoshna, bei einer anderen Organisation, die hat hier das Modell erstellt für den Hesekiel-Tempel, also den Tempel der Endzeit, den dritten Tempel, hier auf einem Quadrat, auf einem 500 Ellen Quadrat, so wie einst der salomonische Tempel. Wenn Sie hier aus dem Fenster blicken, dann fallen Ihre Augen auf die goldene Kuppel der Oma-Moschee, die sich inmitten des Tempelplatzes wölbt. Und hier auf dem Modell steht ein Degen Beit Shlishi, Modell des dritten Tempels. Hier stehen wir vor der Ateret Kohanim, Krone der Priester, eine Schule, in der Israeliten, Israelis, ausgebildet werden zum praktischen Priesterdienst. Natürlich nur solche, die nachweisen können, dass sie Nachkommen des einstigen hohen Priesters Aaron sind. Das sind Juden, die den Geschlechtsnamen Kohen haben, wie der amerikanische Verteidigungsminister, das ist ein Nachkomme von Aaron. Oder, denn Kohen heißt Priester auf Hebräisch. Oder Kohn, Kahane, das sind alles Ableitungen davon. Oder Levi, die stammen aus dem Priesterstamm Levi. Oder Lewinsky, Levin, es gibt alle Variationen. Sind nicht ganz alle passend, aber... Ja gut, das sind sowieso nur Männer. Hier sehen Sie Gershon Salomon. Er war auch einer der Fallschirmspringer, die den Tempelberg erobert hatten. Er hat das getan, obwohl er damals schon invalide war, durch einen Krieg in den 50er Jahren, wollte er aber trotzdem auch im 6-Tage-Krieg mitkämpfen. Das zeigt ein bisschen etwas von seinem Charakter. Er hat die Organisation, die Getreuen des Tempelberges, gegründet und die haben schon dreimal versucht, den ersten Baustein für den dritten Tempel auf den Tempelplatz zu bringen. Aber das ist relativ schwierig. Ich bin vor ein paar Tagen nicht mal mit der hebräischen Bibel raufgekommen. Die israelische Polizei hat mich wieder zurückgeschickt. Das geht nicht. Obwohl der Tempelplatz in jüdischer Hand ist, nimmt man derart Rücksicht, dass man also nicht einmal mit einer hebräischen Bibel im Rucksack rauf kann. Ich bin dann nachher nochmals gegangen, habe die Bibel in der Zwischenzeit evakuiert. Und dann ging es aber mit dem Vermerk, ja, nicht beten. Nach der Bibel wird der dritte Tempel kommen. Es gibt viele Stellen darüber. Ich habe das ausführlicher in meinem Buch Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden, das Drama des jüdischen Tempels, belegt und dargelegt. Nun gibt es aber noch Folgendes zu überlegen. Eines der größten Hindernisse war nämlich die Frage, wo stand exakt ganz genau der einstige Tempel? Denn ohne dieses Wissen kann man den dritten Tempel nicht bauen. Und ich will das sehr deutlich machen. Es ist klar, in den 2000 Jahren ist die genaue Stelle verloren gegangen. Schon die Römer hatten gründliche Arbeit getan beim totalen Abreißen des einstigen Tempelgebäudes. Keine Spuren mehr, wie es schien. Niemand wusste mehr exakt, wo das Allerheiligste stand. Aber schauen Sie, im 2. Jahrhundert nach Christus hatte der Kaiser Hadrian, so wird das überliefert, den Juden wieder die Erlaubnis gegeben, sie könnten doch den Tempel wieder aufbauen. Dann soll eine samaritanische Delegation interveniert haben bei ihm, mit dem Hinweis, tu das nicht, wenn sie den Tempel bauen, dann werden sie wieder rebellieren, wie damals im Jahr 70, 66 bis 73. Was soll ich tun? Soll Hadrian gesagt haben. Sag ihnen, sie sollen den Tempel ein paar Ellen verschoben gegenüber der früheren Lage wieder aufbauen. Das hat er dann so gemacht und das jüdische Volk hatte damals das Projekt selbstständig begraben mit einer riesigen nationalen Wehklage. Also so entscheidend ist. Jetzt nach 2000 Jahren, wie soll man den Tempel, wie damals den zweiten, auf der Spur des ersten aufbauen? Nun, das war ein grundsätzliches Hindernis. Hier sehen Sie Lane Rittmeier, ein Architektarchäologe, der über 20 Jahre am Tempelberg gearbeitet hatte. Und in diesen Forschungsjahren ist ihm schließlich alles klar geworden. Die exakte Lage des einstigen Tempels und aller Nebengebäude. Und zwar so eindeutig, dass kein Zweifel mehr besteht. Aber das hat er erst entdeckt, die ersten Dinge 1992. Und dann das Allerheiligste hat er sogar noch später, 1994, erst entdeckt. Das ist also alles sehr frisch. Ob es überzeugend ist, das werden Sie jetzt selber beurteilen. Wir machen uns also an die Forschungsarbeit. Hier sehen Sie eine Darstellung des Tempelplatzes mit seinen 144.000 Quadratmetern. Hier die sogenannte Moslem-Plattform, auf der sich der Felsendom, die Oma-Moschee, befindet. Sie sehen auch, dass von allen Himmelsrichtungen her, Osten, Süden, Westen, Norden, Treppen auf die Moslem-Plattform hinaufführen. Sie sehen auch, dass die Treppen immer schön parallel sind zur Seitenlinie, an der sie stehen. Außer hier in der Nordwestecke. Das ist ganz klar nicht parallel. Schon vor Lane Rittmeier hat ein Archäologe das näher angeschaut, ist ihm das aufgefallen. Und man hat entdeckt, die unterste Treppe hier, die besteht aus riesigen Aschlarblöcken. Das sind zugesägte Steinblöcke, die man früher als Baumaterial verwendete. Und es wurde deutlich, das muss offensichtlich eine alte Mauer sein hier, die die Muslime im 7. Jahrhundert benutzt hatten, um dann von hier aus ihre Treppe hinaufzubauen. Denn die weiteren Treppen bestehen aus viel, viel kleineren Steinen. Das hat den ersten Schlüssel gegeben. Aus der antiken Überlieferung wusste man, der einstige zweite Tempel unter Herodes wurde ja erweitert stark nach Norden, nach Westen und nach Süden. Aber man wusste, dass man ihn nicht erweitert hatte nach Osten, wegen des steil abfallenden Kidron-Tales, das man nicht ausschütten konnte. Nun hat Lane mal die These entwickelt, vielleicht ist dieser Mauerüberrest hier ein Überrest des einstigen 500 Ellenquadrates, also des salomonischen Tempelplatzes, der dann auch im zweiten Tempel den eigentlich heiligen Bereich begrenzte. Nun hat er mal von hier aus rübergemessen zur Ostmauer, die ja ihre Richtung seit Salomo nicht geändert haben sollte, und hat festgestellt, das sind ja exakt 500 Königsellen. Schon interessant, oder? Eine Königselle ist 52,5 cm lang. Also 500 mal 52,5 cm. Dann hat Lane auch festgestellt, der Stein hier in der Ecke, das muss ein Eckstein gewesen sein, weil er genau so ausgebildet ist, dass hier unmöglich die Mauer noch weiter nach Norden gegangen ist, sondern dass hier wirklich die Ecke war. Darum hat er also mit Recht hier rüber messen können, 500 Ellen. Dann hat er sich näher beschäftigt mit der Ostmauer. Man wusste schon von Untersuchungen aus dem letzten Jahrhundert, dass die Ostmauer hier einen Richtungsknick hat. Sieht man das? Englisch bend. Das könnte ja Hinweis sein, dass hier später die Mauer erweitert worden ist, dass darum hier die Richtung gewechselt hat. Das wäre möglich. Nun hat Lane von diesem Punkt da oben runtergemessen 500 Ellen und kam exakt auf den Richtungswechsel. Jetzt hat er das 500 Ellen Quadrat mal so ergänzt zu einem Quadrat, das ist nicht mehr schwer. Dann fiel ihm aber auf, sehen Sie hier, unterirdisch sind da vom Barclay-Tor her, das war ein Tor, das in den zweiten Tempel hineingeführt hatte, von dem noch Treppen unterirdisch erhalten sind, dass das Barclay-Tor hier, das heißt die Treppen nach dem Tor, eine L-Form machen. Man kann sich fragen, warum haben die Architekten damals die Treppe nicht einfach gerade auf den Tempelplatz hinaufgeführt, sondern hier abgebogen? Nun, Sie sehen, das Quadrat kommt hier in die Ecke des Ls. So hat man hier abgebogen, um nicht gerade in den heiligen Bereich hineinzukommen, sondern hier abzubiegen. Und auch die unterirdischen Zugänge vom Doppeltor und vom Dreifachtor, die auch noch in Überresten vorhanden sind, vom einstigen Tempel, diese unterirdischen Zugangstunnels, die enden noch vor dem 500 Ellen Quadrat, also vor dem eigentlich heiligen Bereich, und führten dann über Treppen auf den Tempelplatz hinauf. Nun, das sind mal ganz interessante Feststellungen. So, jetzt gehen wir auf den Tempelplatz und untersuchen diese Treppe, die den Schlüssel gegeben hat, etwas näher. Es geht um diese unterste Treppe. Heute ist die auf dem gleichen Niveau wie hier der Boden. Aber noch vor ein paar Jahren war das anders, das hat man nämlich erst später, haben jetzt die Moslem das so angeglichen. Aber früher konnte man die Steine also hier auf der Seite noch sehen. Und da wurde deutlich, das sind Bausteine, Aschlarblöcke mit Randschlag und Spiegel. Ich erkläre gleich, was das ist. Hier sehen Sie diese Aschlarblöcke, große, gewaltige, zugesägte Steine. Aber die weiteren Treppen bestehen aus ganz anderen Steinen und auf der Seite glatt, also ohne Randschlag und Spiegel. Ich werde das gleich noch zeigen, was das ist. Das sind also spätere muslimische Steine. Sie sehen, die herodianischen Steine des einstigen Tempels, die waren nämlich so gebaut. Hier sehen Sie den Stein, aber da wurde auf der Seite ein Rand abgeschlagen und das Hervorstehende, das nannte man Spiegel, der abgeschlagene Rand, eben Randschlag. Von der Seite sehen Sie Randschlag und Spiegel. Das ist also typisch, die herodianischen Steine des zweiten Tempels, die sehen so aus. Die aus der hasmonäischen Zeit, ein bisschen früher, die hatten einen groberen Spiegel. Und also einen solchen Randschlag und Spiegel, das heißt von diesem Typ hier, aus persischer Zeit, so sehen diese Steine aus bei dieser Treppe. Also noch älter, die stammen nämlich aus der Zeit von Nehemiah. Nehemiah, beziehungsweise noch früher von der Zeit von Zerubabel, als man den zweiten Tempel wieder aufgebaut hatte. Sie sehen jetzt also drei Typen von Steinen, die man in Jerusalem finden kann. Wenn Sie sich das gut einprägen, dann können Sie auf der nächsten Israel-Reise Steine bestimmen aus herodianischer Zeit, hasmonäischer Zeit und persischer Zeit. Also wir machen heute Abend Archäologiekurs. Nun, wie gesagt, dieser Stein da in der Ecke war ein Eckstein, weil er nämlich nach allen Seiten hin einen Randschlag und Spiegel hatte. Und so wurde also diese Treppe hier zum Schlüssel für diese Entdeckungen. Jetzt haben wir hier das 500 Ellen Quadrat auf dem Tempelplatz eingetragen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wo innerhalb dieses Quadrates stand das Allerheiligste und die innersten Vorhöfe? Im Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum, da gibt es ein Traktat, das heißt Middot, Maße. Da hat man noch im ersten Jahrhundert aufgeschrieben, nach der Zerstörung des Tempels, aufgrund der, die den Tempel noch gesehen hatten, wie die Maße des Tempels waren, um später das dann bei Gelegenheit wieder so aufbauen zu können. Und in dem Traktat Middot steht, dass die inneren Vorhöfe eine Länge von 187 Ellen hatten und eine Breite von 135. Aber es steht nicht, wo dieses Rechteck innerhalb des heiligen Quadrates stehen sollte. Das wird nur ungefähr angedeutet. Aber glücklicherweise gibt es noch einen rabbinischen Kommentar über dieses Talmud-Traktat. Und dort wird erklärt, im Norden sind es 115 Ellen, im Osten 213, im Süden 250, im Westen 100. So hat Lane das mal so eingetragen und siehe da, man erstarrt vor Schreck, das Allerheiligste fiel auf den Felsen, der sich heute in der Oma-Moschee im Felsendom befindet. Das war keine böse Absicht, sondern Lane Rittmeier ist effektiv von den äußeren archäologischen Überresten des Tempelberges hergekommen und hat sich von außen nach innen gearbeitet und kam zu diesem Ergebnis. Jetzt wusste er, ich muss die Geschichte des Felsens studieren und die verfügbaren Quellen zusammentragen. In der Archäologie hatte man bisher dieses Thema gemieden wie die Katze den heißen Brei. Und wir verstehen auch, Das ist viel zu explosiv. Aber Lane wusste nun, hier stand das eigentliche Tempelgebäude mit dem Allerheiligsten auf dem Felsen. Man kann nicht offiziell als Archäologe hier in der Moschee arbeiten. So ging Lane sehr oft als Tourist in die Moschee. Aber Sie sehen hier diesen Felsen da in der Mitte. Es ist so verwirrend, dieser zerklüftete Felsen. Was ist das Geheimnis dieses Steines? Nun, das ist ja auch das Thema heute Abend. Das interessiert uns. Und Sie sehen, die Moschee ist im Kreis rund um den Felsen angeordnet. Das ist absolut einzigartig, denn Moscheen sind sonst immer ausgerichtet nach Mekka. Das ist gar keine richtige Moschee eigentlich, von der Architektur her. Warum ist dieser Fels so wichtig? Nun, die Muslime sagen heute, die Himmelfahrt Mohammeds, die in der Sure 17 im Koran beschrieben wird, die hätte hierher geführt, da zum Felsen. Mohammed sei von diesem Felsen aus in den Himmel gegangen und hätte dort die rechte Art des Betens gelernt. Darum sei der Fels so wichtig. Sie sagen auch, Ismael sei von Abraham hier dargebracht worden. Also nicht Isaac, sondern Ismael nach islamischer Auffassung. Sie sehen hier die Kuppel, islamische Kunst, die den Felsen überdeckt. Daher der Name Felsen, Dom, Kuppel. Sie sehen hier den Felsen. Wir machen eine Bestandesaufnahme. Hier im Westen gibt es so lange eingeschlagene Treppen, in den Felsen hineingeschlagen. Auch hier im Norden. Da gibt es eine Vertiefung von 79 auf 131 Zentimeter. Hier gibt es eine Vertiefung, die ist exakt im Zentrum des Felsendomes. Da, südlich, gibt es eine abgeplattete Region auf dem Felsen, wo der Felsen also künstlich abgeplattet worden ist. Nach Osten ist der Fels wie eine Plattform, die sich nach unten neigt. Hier ist aber künstlich viel Gestein herausgeschlagen worden. Nun, was hat das alles zu bedeuten? Das war eine mühsame Forschungsarbeit. Lane hat dafür den Doktortitel bekommen von der Universität Manchester für das, was er hier geleistet hat. Das heißt, diese eigentlichen Entdeckungen hier mit dem Felsen, die gingen sogar über die Doktorarbeit dann noch hinaus. Hier eine isometrische Darstellung des Felsens. Jetzt ist die Umzäunung um den Felsen hier weggemacht. Und Sie sehen, im Westen hat der Fels eine ganz scharfe, natürliche Böschung. Und man stellt fest, der Verlauf dieser Böschung ist wesentlich parallel zur Ostmauer draußen, die ja ihre Richtung seit Salomo nicht geändert hat. Das ist eigenartig. Auch im Norden ist die Böschung, die natürliche Böschung, ganz scharf und klar. Hier sehen Sie jetzt, wie diese Plattform des Felsens runtergeht nach Osten. Nochmals da die Vertiefung, diese rechteckige, die Vertiefung in der Mitte des Domes. Hier sehen Sie ganz deutlich jetzt diese Treppen, die hineingeschlagen sind im Westen. Da nochmals die abgeplattete Region auf dem Felsen. Auch hier Treppen im Norden hineingeschlagen. Was bedeutet dies alles? Die Untersuchungen haben gezeigt, die Römer und die Muslime haben kaum an dem Felsen etwas geändert. Aber die Kreuzfahrer, die ja hier während etwa 100 Jahren ein Königreich eingerichtet hatten, im Mittelalter, die haben sehr viel Zerstörung angerichtet. Die haben nämlich aus der Moschee eine Kirche gemacht, oder was sie darunter verstanden. Der Fels war für sie als Europäer nicht ästhetisch und darum haben sie einen Hochaltar über den Felsen gebaut und ihn zugedeckt. Das erklärt nun diese langen Treppen hier im Westen hineingeschlagen, ja? Und auch hier im Norden, was wir da gesehen haben. Übrigens, hier auf der Plattform haben sie viel Steine herausgeschlagen, um das dann im gleichen Gewicht für Gold zu verkaufen. So kann man aus Stein Gold machen. Das ist aber kein Rezept. Ich sage das nur so als Feststellung. So hat dieser Hochaltar vielleicht etwa ausgesehen. Aber am Ende dieser 100 Jahre in Jerusalem wurden die Kreuzfahrer ja wieder rausgeschmissen und die Muslime haben wieder die Herrschaft übernommen und die Kirche wieder in eine Moschee umgewandelt. Jetzt denken wir das alles weg, das Zerstörte. Dann bekommen wir ein schönes Bild des Felsens. Hier sehen Sie die Böschung im Westen, die Böschung im Norden, die abgeplattete Stelle im Süden. Hier sehen Sie die Plattform, wie sie runtergeht, sich neigt nach Osten, also eine Rampe. Nun, jetzt haben wir die Erklärung. Die Vertiefung in der Mitte des Domes ist so zu erklären. Im 7. Jahrhundert haben die Muslime hier einen Stock eingeschlagen, ein Seil daran getan und so haben sie den Kreis für die Moschee abgemessen. Also auch das können wir uns jetzt wegdenken. Was die abgeplattete Region anbetrifft, sie ist genau 3,15 Meter breit. Lane kannte das von anderen Ausgrabungen. Wenn man früher im Altertum ein Haus auf den Felsen gebaut hat, also nicht auf den Sand, sondern auf den Felsen, nur dumme Leute haben das Haus auf den Sand gebaut, wie sie aus der Bergpredigt wissen. Nun hat man an der Stelle, wo man die Mauersteine auflegen wollte, da hat man den Felsen jeweils abgeplattet. Wir haben hier einen Hinweis, da stand einmal eine Mauer auf dem Felsen. 3,15 Meter dick, das sind genau 6 Königsellen. Nun lesen Sie nach in der Bibel, in 2. Chroniker, das ist genau die Dicke des Allerheiligsten gewesen. Der Mauern des Allerheiligsten. Das ist schon überraschend, nicht? Und auch im Traktat mit dort, im Talmud, der zweite Tempel war so. Und nach Hesekiel, der zukünftige Tempel, soll auch wieder Mauern des Allerheiligsten haben, die 6 Königsellen dick sind. Jetzt hat Lane mal versucht, da im Süden eine Mauer einzuzeichnen, 6 Königsellen dick. Er fand aber auf dem Felsen keine abgeplattete Region mehr. Nun hat er sich überlegt, die natürliche Böschung hier im Westen, die ja parallel ist zur Ostmauer draußen, könnte ja die Linie der Westmauer des Allerheiligsten gewesen sein. So hat er sie mal einfach so eingezeichnet. Und auch hier im Süden. Und was fiel auf? Jetzt entstand hier ein Abstand von 20 Königsellen. Das ist aber nach der Bibel genau die Ausdehnung des Allerheiligsten. 2. Chroniker im Talmud, Traktat mit dort und nach Hesekiel 40 bis 48. Ja, dann hat er einmal ein 20 Ellen Quadrat so eingezeichnet. Jetzt hat er das Allerheiligste gefunden. Das war ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Da konnte er also genau einzeichnen, wo der Scheidevorhang durchgegangen ist, der das Heilige vom Allerheiligsten abtrennte. Und jetzt fiel auf, diese Vertiefung hier, die rechteckige, die Seitenlängen sind genau parallel zu den Mauern hier des Allerheiligsten. Und das liegt genau in der Diagonale drin. 79 auf 131 Zentimeter, das ist 1,5 auf 2,5 Ellen, entspricht genau der Grundfläche der Bundeslade nach 2. Mose 25. Ja, und tatsächlich, in 1. Könige 6 und 8 steht doch, dass Salomo das Allerheiligste, den Sprachort zubereitet hat, einen Ort bereitet hat, um da selbst die Lade des Bundes hinzustellen. Wir haben den Standort der Bundeslade entdeckt. Hier sehen Sie diese Vertiefung in einem Bild. Hier stand einst die Bundeslade im Salomonischen Tempel auf dem Felsen, ganz zentral im Allerheiligsten, der größte aller Tempelschätze. Und die Bundeslade ist ganz entscheidend für Israel. Denn einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag im Herbst, da durfte der hohe Priester ins Allerheiligste hineingehen. Sonst war es ja immer geschlossen. Aber er musste das Blut von einem unschuldigen Opfer hineinbringen, auf den Deckel der Bundeslade sprengen vor Gott und 7-mal vor die Bundeslade auf den Boden. Und das war symbolisch, um die Schuld Israels im vergangenen Jahr zu vergeben. Der hohe Priester musste die Schuld Israels bekennen, bereuen, beim Namen nennen und aufgrund eines unschuldigen Stellvertreters bekam Israel Vergebung. Israel lernte so dauernd durch den Opferdienst, es gibt Vergebung, aber nur durch Stellvertretung. Wir sind jetzt hier im rekonstruierten Heiligtum. Sie sehen hier den Scheidevorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten abtrennte. Hier waren Priester täglich beim Dienst im Heiligen. Aber ins Allerheiligste unmöglich. Denn auf dem Vorhang selber gab es Cherubim-Darstellungen. Also diese eigenartigen Engel, die Sie in Hesekiel 1 finden, mit Menschengesicht und Stiergesicht, Adlergesicht und Löwengesicht. Diese Cherubim waren es auch, die nach dem Sündenfall den Weg zum Baum des Lebens versperrt hatten für die schuldigen Menschen. Die versperren hier gewissermaßen auch den Weg zu Gott. Gott im Judentum war der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang, der Unnahbare. Und es machte deutlich, dieser Scheidevorhang, es gibt ein Problem zwischen uns Menschen und Gott. Das trennt uns. Und das ist unsere persönliche Schuld vor Gott. Aber wenn Sie das Matthäusevangelium lesen, Kapitel 27, in dem Moment, wo Jesus Christus gestorben ist am Kreuz, wo sein Blut geflossen ist auf den Felsen Golgatha, da zerriss der Vorhang des Allerheiligsten von oben nach unten. Das war exakt 3 Uhr nachmittags, die 9. Stunde. Das war der Moment, wo ein Priester am goldenen Altar räuchern musste. Der hat das als Augenzeuge erlebt, diesen Schreck. Hier haben sie das Allerheiligste rekonstruiert in der Omar-Moschee. Also wenn Sie mal mit mir eine Israel-Reise machen und wir gehen da hinein, dann ziehen wir die Schuhe aus, nicht weil es eine Moschee ist, sondern weil wir jetzt ins Allerheiligste gehen. Alles klar. Und Sie sehen, jetzt können wir genau sehen, wo die Südmauer auf dem Felsen stand, wo sie im Westen und im Norden verlief. Wir können genau sehen, wo der Scheidevorhang durchging. Wir können auch genau sehen, wo die Vertiefung der Bundeslade ist. Jetzt sehen Sie, der Zugang zum Allerheiligsten am Versöhnungstag war so. Der Hohepriester kam hier die Rampe empor, ging durch den Vorhang hinein vor die Stelle der Bundeslade. Hier sprengte er einmal das Blut und 7-mal auf den Boden. Und so wurde dieser Fels der blutbesprengte Fels. Der Hohepriester stand immer barfuß auf dem Felsen. Priester waren immer barfuß. Und er wusste, ich kann stehen, ich kann bestehen vor Gott aufgrund des Blutes auf dem Felsen. Nun verstehen Sie, im Alten Testament wird Gott oft als der Fels bezeichnet, der Unerschütterliche, auf den man vertrauen kann. Im Psalm 89 heißt es von Gott, du bist der Fels meines Heils, blutbesprengte Fels. Aufgrund dessen, dass Jesus Christus gestorben ist, ist der Zugang zu Gott offen. 1. Korinther 10, Vers 4 im Neuen Testament bezeichnet auch ausdrücklich Jesus Christus als den Felsen. Nun, das ist doch wunderbar. Im Christentum ist nun Gott nicht mehr der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang, sondern der Scheidevorhang ist zerrissen durch den Tod von Jesus Christus. Das will sagen, jetzt ist der Zugang zu Gott offen. Jeder, der ein überzeugter Christ ist, der seine persönliche Schuld Gott bekannt und bereut hat im Gebet, darf wissen, jetzt kann ich auf dem Fundament des Felsens Jesus Christus vor Gott stehen und bestehen. Jetzt wird deutlich, der Schimpfname für bibeltreue Christen, Fundamentalisten, das ist ein ganz tolles Wort. Was ist ein Fundamentalist? Das ist ein Mensch, der weiß, ich kann nur auf dem Fundament des Felsens Jesus Christus vor Gott bestehen. Auf der Grundlage dessen, dass sein Blut für mich geflossen ist auf Golgatha. Der Stellvertreter, der Unschuldige, hat die Strafe für meine persönliche Schuld getragen. Wunderbar. Und Sie sehen, Jesus Christus hat in Matthäus 16 gesagt von der Gemeinde, die wie ein Tempel sein soll, bestehend aus lebendigen Steinen. Jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein. Da hat er gesagt, ich will meine Gemeinde bauen auf diesen Felsen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Dieser Fels, das bezieht sich nicht auf Petrus, denn Petros heißt auf Griechisch dort Stein, aber das Wort Fels ist ein anderes, Petra, weiblich. Petra, der Fels, das bezieht sich auf das Bekenntnis von Petrus gerade zuvor. Er sagte zu Jesus Christus, du bist der Christus, also der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nun auf diesen Felsen baut Jesus Christus seine Gemeinde. Und da sehen Sie, der Fels war der Grundfelsen, denn die Südmauer lag auf ihm. Aber gleichzeitig ist dieser Fels auch der Eckstein, nämlich der Stein im Altertum, der als erster gewissermaßen alle weiteren Mauerrichtungen bestimmte. Und da sehen Sie, die Westmauer wurde entlang der natürlichen Böschung und auch die Nordmauer gebaut. Und dann alle weiteren Gebäude wurden entsprechend dieser natürlichen Ausrichtung des Felsens gebaut. Jesus Christus ist also nach dem Neuen Testament, Epheser 2, Vers 20, der Eckstein der Gemeinde und auch der Grundfelsen. Das heißt, die Gemeinde gründet sich auf Jesus Christus und nicht auf irgendwelche Menschen und Organisationen und Statuten und Konzilien und so weiter und Päpste, sondern auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Zweitens, in der Gemeinde muss sich alles nach Jesus Christus richten. Er ist der Eckstein. Nicht nach den Meinungen der Menschen. Alles nach ihm und nach seinem Wort. Also diese Entdeckungen machen auch viele Dinge im Neuen Testament viel klarer und deutlicher, wie sie gemeint sind. Hier sehen Sie den hohen Priester, der am großen Versöhnungstag ins Allerheiligste hineinging, um das Blut des Stellvertreters auf den Felsen zu sprengen. Mit Angst ging er hinein. Immer die Angst, nimmt Gott das Opfer an oder nicht? Aber Dieser Gott hat seit dem Tod von Jesus Christus den Zugang geöffnet, sodass Menschen, die sich wirklich auf dieses Fundament berufen, nicht mehr Angst haben müssen vor Gott. Sie sehen hier, jetzt können wir den salomonischen Tempel rekonstruieren, mit seiner Vorhalle, dem Heiligen und dem Allerheiligsten auf dem Felsen. Der salomonische Tempel, Sie sehen, das haben Sie wahrscheinlich noch nie in einem Buch gesehen, eine solche Darstellung. Vorhalle, Heiliges und dann geht es über die Rampe empor auf den Felsen. Die Bundeslade war über 3 Meter erhöht auf dem Felsen. Und darum wird deutlich, warum Jesaja in seiner Vision, Kapitel 6 in seinem Buch, schreibt, ich sah den Herrn auf hohem und erhabenem Thron. Und David sagt in einem Psalm, du hast meine Füße auf einen Felsen gestellt, der zu hoch ist für mich. Jetzt werden plötzlich Psalmworte ganz, ganz neu verständlich. Und Sie sehen, dieser Fels ist die natürliche Bergspitze von Zion. Eine Rekonstruktion des Allerheiligsten im salomonischen Tempel. Sie sehen hier nochmals deutlich diese Rampe. Da muss der Hohepriester hinauf, durch den Scheidevorhang, hinein in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Aber Gott ist nicht mehr der Verborgene heute, sondern der Geoffenbarte. Und das ist so schön. Im Judentum, da nennt man Gott auch Vater. Avinu Sheba Shemayim, seine Anrede. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Aber die Rabbiner haben gesagt, man darf Gott nie Abba nennen. Das heißt nämlich nicht Vater, sondern Papa. Das ist zu intim. Lesen Sie das Neue Testament. In Römer 8 und in Galater 4 steht, dass Menschen, die in Jesus Christus Frieden mit Gott gefunden haben, die dürfen Gott nennen Abba, Vater, Papa. Das ist eine Intimität, die ist unglaublich. Mit dem Ewigen so sprechen zu dürfen. Das wünsche ich wirklich jedem, der hier ist, dass er das kennenlernt, wenn er es nicht schon kennt. Diese Beziehung zu dem ewigen Gott, diese Vertrauensbeziehung, ohne Angst Gott zu begegnen, im Wissen, ich berufe mich auf das geflossene Blut von Jesus Christus. Er ist für meine Schuld, für jede Schuld in meinem Leben gestorben und darum weiß ich mich von Gott angenommen. Das Angenommensein von Gott, das ist gewaltig, wie man das hier illustrieren kann. Und das ist doch gerade eine der großen Fragen der heutigen Zeit. So viele Menschen machen sich Sorgen, weil sie sich nicht angenommen fühlen von anderen Menschen. Viele leiden darunter unter einem Mangel an Angenommensein. Aber schauen Sie mal, das Evangelium zeigt, wie wir wirklich zur vollen Ruhe kommen vor Gott, in diesem Bewusstsein vollständig angenommen zu sein vor Gott. Durch Jesus Christus. Sie sehen hier, wie Lane Rittmeier nun nicht nur das Allerheiligste, sondern das ganze Tempelgebäude mit allen Zellen rundherum rekonstruieren konnte, genau nach den Maßangaben. Auch der Altar konnte jetzt genau eingetragen werden. Wir wissen heute exakt, wo der Altar stand. Und auch der muss wieder am ursprünglichen, exakt gleichen Ort stehen. Hier sehen Sie im Modell das Tempelhaus, und der Altar davor, für die Opfer, die wiederkommen werden, im dritten Tempel. Gehen wir auf den Tempelplatz, das kann ich Ihnen erklären. Hier war die Stelle des Altars. Das war auch die Stelle, wo David den ersten Altar gebaut hatte, auf der Tenne Ornans. Nun, Lane konnte dann auch die inneren Vorhöfe genau rekonstruieren mit allen Gebäuden. Das wäre natürlich ein Thema für einen anderen Abend. Was bedeuten all diese Räume? Was wurde hier gemacht? Was bedeutet das alles im Licht des Neuen Testaments? Hochinteressant. Und viele Stellen im Neuen Testament, die leuchten in einem ganz neuen Licht auf. Sie sehen hier ein Modell dieser inneren Vorhöfe. Schauen Sie mal diese Treppen da im Frauenvorhof. Da gab es 15 halbkreisförmige Treppen, entsprechend den 15 Stufenliedern in den Psalmen. Das war das Podium für den professionellen Priesterchor und das levitische Orchester im Tempel. Hier fanden die eigentlichen Gottesdienste im Tempel statt. Nun, Lane hat die rekonstruierten Vorhöfe und Gebäude eingetragen auf dem heutigen Tempelplatz. Und da fiel auf, diese Tribüne für den Priesterchor, die fällt genau zusammen mit dieser Treppe im Osten, die zur Moslemplattform hinaufführt. Die kommt nämlich hier ganz zentral hinein. Sehen Sie das? Es fiel zum Beispiel auch auf, da dieses Tor in den innersten Vorhof, das war das Wassertor. Und die Überlieferung sagt, hier war ein Wasserrad, das aus einer unterirdischen Zisterne Wasser auf den Tempelplatz führte für die Reinigung vom Blut. Nun, genau exakt hier unten gibt es eine riesige, unglaublich riesige unterirdische Zisterne und die fällt hier genau zentral in dieses Torgebäude hinein. Hier ist das Gebäude, wo die Priester übernachteten im Tempel. Und da gab es darunter auch einen speziellen Raum mit einem Ritualbad. Exakt hier unten hat man einen unterirdischen Raum gefunden für die Ritualbäder. So könnte man weiterfahren. Also da gab es Zusammentreffer, die das alles im Detail weiter bestätigten, die Richtigkeit. Hier in diesem Modell sehen Sie nun den Tempel zur Zeit von Jesus Christus. Hier der eigentlich heilige Bereich, das 500 Ellen Quadrat. Und dann die inneren Vorhöfe und hier das Tempelgebäude auf dem Felsen. Wenn man das alles so sieht, dann schaut man heute den Tempelplatz mit ganz neuen Augen an. Jetzt weiß man genau, wo was war. Hier das Allerheiligste, da der Altar, hier das Podium für den Priesterchor, hier der Frauenvorhof, da das Gebäude, wo die Priester schliefen im Tempel, hier die königliche Säulenhalle, wo Jesus Christus durch den hohen Priester Kaiaphas zum Tod verurteilt worden ist und. Hier sehen Sie die Geschichte des ganzen Tempelberges. Zur Zeit von Salomo war es ein 500 Ellen Quadrat. Hier auf dem Fels das Allerheiligste. In der Zeit der Makkabäer wurde das erweitert nach Süden. Und in der Zeit von Herodes noch mehr nach Süden, nach Westen und nach Norden. Da wurde das Bezetertal künstlich aufgeschüttet. Übrigens, die Klagemauer ist ein Überrest dieser Stützmauer da im Westen. Die hat also mit dem Salomonischen Tempel nichts zu tun, aber sehr direkt mit dem Tempel zur Zeit von Jesus Christus. Leni Rittmeier hat auch einen Schnitt gezeichnet von Norden nach Süden mit den genauen Höhenangaben, die wir haben von verschiedenen Stellen des gewachsenen Felsens des Berges Zion. Und da hat er die Vorhöfe eingezeichnet, die ja unterschiedlich hoch waren, durch Treppen voneinander getrennt waren. Und er hat festgestellt, die Niveauunterschiede der Vorhöfe, die entsprechen exakt der natürlichen Beschaffenheit des Berges und seinen Niveaus, seinen Höhen, die wir heute kennen. Also exakt passt es hinein. Und auch hier ein Schnitt von West nach Ost. Und auch hier stimmt es exakt mit den Höhenangaben und den verschiedenen Treppen von einem Vorhof zum nächsten. Es passt in jeder Hinsicht hinein. Ein Puzzle, das wirklich eindeutig aufgegangen ist. Und nun zum Schluss, wenn Sie nicht genug Überraschungen erlebt haben, dann noch dies. Wenn man vom höchsten Punkt des Berges Zion, aus dem Allerheiligsten heraus, eine Linie zieht im rechten Winkel zur Ostmauer, die ja seit Salomo die Richtung nie geändert hat, wenn man das hinüberzieht auf den Ölberg, kommt man hier auf den höchsten Punkt des Ölberges. Also Ölberg und Tempelberg sind architektonisch, topologisch miteinander in einer Einheit verbunden. Und hier auf dem höchsten Punkt des Ölberges brachte man eines der wichtigsten Opfer Israels dar. Das Opfer der roten jungen Kuh. Das war ein Thema für den ganzen Abend. Hochinteressant. Aber Sie haben ja vor einiger Zeit vielleicht mal in den Medien gelesen über Melodie, diese rote Kuh, die plötzlich in Israel geboren wurde, nachdem man jahrtausendelange keine roten Kühe mehr hatte. Und ohne die rote Kuh kann man den Tempeldienst nicht mehr einführen. Die braucht es als Voraussetzung. Jetzt plötzlich gibt es wieder rote Kühe. Und jetzt wissen wir auch genau, wie dieser Opferort der roten Kuh mit dem Tempelplatz zusammenhängt. Sie sehen hier vom Tempelplatz aus, im Rücken haben wir das Allerheiligste, eine Linie im rechten Winkel zur Ostmauer. Da kommen wir zum höchsten Punkt des Ölberges. Das hier ist die Tribüne des Priesterchores, diese Treppe, die da runtergeht. Hier opferte man die rote Kuh. Und dieses Opfer soll auch wieder eingeführt werden, weil man jetzt wieder rote Kühe hat. Übrigens, Melodie, die ja Furore gemacht hat in den Medien, die ist out. Sie hat in der Zwischenzeit andersfarbige Haare bekommen. So ein paar wenige, zwei an einer gleichen Stelle, das reicht. Darum steht auch im Talmud, man soll sie so früh wie möglich opfern. Allerdings erst ab 3 Jahren, denn es muss eine Kuh sein. Aber so schnell wie möglich. 5 Jahre wäre auch erlaubt, aber man soll sie so schnell wie möglich opfern. Warum? Weil die Gefahr mit jedem Tag steigt, dass andersfarbige Haare kommen. Gut, da wurden die Leute sehr nervös. Aber Melodie ist out. Nun gibt es aber noch andere rote Kühe, die abgeklärt worden sind und die wirklich den Entsprechungen und Anfordernissen genügen. Hier der Ort für das Opfer der roten Kuh. Die russisch-orthodoxe Himmelfahrtskirche ist ein bisschen im Weg. Nun, das kann es ja geben. Ich bin auf den Ölberg gegangen, um ihnen den Blick des opfernden Priesters zu zeigen vom Ölberg her, der die rote Kuh opferte. Nach dem Talmud hat er nämlich direkt den Blick ins Heiligtum hinein. Sehen wir, das ist die Linie über die Priesterpodiumtreppe hinein ins Heiligtum. Das ist Melodie. Hier ist der Oberrabbiner Ovadia, Oberrabbiner von Israel für die sephardischen Juden. Also Melodie ist out, aber es gibt Alternativen. Auch dieses scheinbar unlösbare Problem ist nun gelöst worden. Es ist das letzte Bild, nochmals die Ostabhänge des Tempelberges. Der Fels hat nach langem, langem Schweigen das Geheimnis preisgegeben. Und es ist ein Geheimnis, das der Menschheit das Evangelium erklärt. Wie können wir Frieden mit Gott bekommen? Wie können wir Sicherheit bekommen? In einer Zeit, die doch so von Unsicherheit und Relativismus geprägt ist. Wie können wir uns angenommen wissen? Und der Fels zeigt uns den Heilsweg, der in Jesus Christus Realität geworden ist und jedem offen steht, der kommen will. Denn wir haben es heute mit einem Gott zu tun, der nicht mehr der verborgene Gott ist, sondern der sich wirklich uns so mitteilen wollte, dass wir an sein Herz kommen dürfen und ihn als Abba, als Papa kennenlernen können. In tiefer Ehrfurcht, aber im Bewusstsein der völligen Annahme in Jesus Christus.